Schönen guten Morgen auch von mir. Es ist wirklich schön, mal wieder hier zu sein. Ich habe vorhin schon überlegt, wie lange es wohl her ist, dass ich das letzte Mal hier vorne zu euch gesprochen habe. Also ich weiß es nicht, vielleicht kann meine Frau mir helfen, aber ich würde tippen, 15 Jahre bestimmt. Genau. Also ich bin Markus, 47 Jahre alt, bin verheiratet mit meiner Frau Christine. Ihr werdet uns vielleicht zum Teil kennen. Wir haben drei Kinder. Mit der jüngsten Tochter sind wir hier, der Philippa. Die ist 8 Jahre alt und dann haben wir noch die Anna Milena, schon 23 Jahre alt und den Levi, 21 Jahre alt. Levi war mit seiner Frau Saskia auch vor einigen Monaten hier auf einer Veranstaltung. Und meine Schwiegermutter kennt ihr ganz bestimmt, das ist die Eugenie Litau, die auch schon seit vielen Jahren Mitglied hier in der Gemeinde ist. Ja, wir kommen aus Düsseldorf, wo wir seit 2004 im Grunde genommen leben. Also genau genommen leben wir in Meerbusch, das ist die Nachbarstadt, aber Düsseldorf, das kennen wahrscheinlich eher die meisten. Und ich durfte 2001 zum Glauben kommen, tatsächlich hier in der Gemeinde. Heinrich Friesen hat damals ein bisschen mitgeholfen mit Christine zusammen und habe mich dann in 2002 taufen lassen hier in der Gemeinde. Und dann haben wir auch direkt im Sommer zusammen, oder haben wir geheiratet im Sommer 2002, bis wir dann eben in 2004 nach Düsseldorf gegangen sind. Ja, wir waren dort erst einige Jahre in Mettmann in der Gemeinde und sind dann 2010 in die Bibelgemeinde Düsseldorf gewechselt, wo wir jetzt seitdem auch sind. Das ist eine kleine Gemeinde, ich glaube, wir haben so 60 Mitglieder und das ist von den Räumlichkeiten her komplett anders als das, was ihr kennt. Wir sind in einem Garagenhof, in einem Hinterhof, wo eine ehemalige Autowerkstatt oder so etwas gewesen ist. Und da haben wir Platz für so 100, 120 Gäste in etwa und dort treffen wir uns jeden Sonntag eben für den Gottesdienst. Genau. Ich bin dort Diakon in der Gemeinde, kümmere mich hauptsächlich um Finanzen, was auch mit meinem Beruf zu tun hat und ab und zu darf ich auch mal predigen, den Gottesdienst leiten und so freue ich mich heute auch mal wieder hier bei euch zu sein und kann nur sagen, dass wir uns wirklich verbunden fühlen mit euch. Ja, in der Vorbereitung auf das heutige Predigtthema habe ich auf YouTube gesehen, dass Simon in der letzten Woche den Titusbrief beendet hat. Und da wir im Hauskreis gerade die Offenbarung durcharbeiten, dachte ich mir, ich versuche mich mal an einer Verlängerung des Titusbriefes. Und die wird im Groben wie folgt aussehen, denn die Überschriften von Titus Kapitel 2 und 3 lauten in meiner Bibel zumindest richtiges Verhalten in der Gemeinde, richtiges Verhalten in der Gesellschaft. Und folgerichtig lautet natürlich die Überschrift meiner Predigt, richtiges Verhalten gegenüber Jesus. Und da letzten Sonntag den Auftakt in die Predigt ein Honigdachs gemacht hat, starten wir heute mit diesen beiden Tieren und lassen uns doch zusammenschauen, was das mit der Predigt zu tun hat. Ein Löwe und ein Lamm, im Grunde genommen wissen wir alle schon, wie solch eine Begegnung aussehen würde, als Ergebnis ausgedrückt Löwe 1, Lamm 0. Für einen Löwen wäre ein Lamm sicherlich eine willkommene Mahlzeit. Löwen sind opportunistische Jäger und Fleischfresser. Gegessen wird, was vor die Nase läuft. Und bei einem Lamm dürfte das eher selten der Fall sein, weil Lämmer oder Schafe ja eher domestizierte Tiere sind, die in der Nähe von Menschen leben, wo wiederum Löwen eher selten anzutreffen sind. Aber auch wenn das Aufeinandertreffen eher selten passieren wird, ist doch klar, dass es nicht in so einer Harmonie geschehen würde, wie hier auf dem Bild dargestellt. Der Löwe ist eine ausgesprochen große und starke Raubkatze. So ein Löwe, der kann schon mit seinen Fakten beeindrucken. Und ich habe mal drei mitgebracht oder vier. Fangen wir mit dem Gewicht an. Ein Löwe kann über 200 Kilo wiegen. Ein Löwe kann bis zu 70 km/h schnell sein. Und ein Mensch, damit meine ich ein Weltrekordsprinter wie Usain Bolt, schafft auch mal 44 km/h, reicht aber immer noch nicht, um dem Löwen wegzulaufen. Und der Löwe, der kann so laut brüllen, dass man ihn in mehreren Kilometern hören kann. Also ich kann auch laut werden, aber höchstens kann man mich über ein paar Meter hören und nicht über ein paar Kilometer. Und der letzte Fakt zum Schluss, der Appetit. Ein ausgewachsener Löwe, der frisst zwischen 5 und 10 Kilo Fleisch am Tag. Das sind wirklich beeindruckende Informationen, die die Größe und Macht eines solchen von Gott geschaffenen Tieres wirklich unterstreichen. Und die Fakten über Lämmer, die dürften bei weitem nicht so spannend sein, weshalb ich sie mir an dieser Stelle spare. Aber wir alle wissen, wie klein und niedlich so ein Lamm ist. Die Bibel konzentriert sich bei dem Bild von Löwe und Lamm aber auch auf andere Aspekte als die von mir genannten. In einem sind wir aber gleich. Ein harmonisches Miteinander von beiden ist eher unwahrscheinlich. Beide Tiere stehen sich in ihren Eigenschaften konträr gegenüber. Und so beginnen wir heute mit dem Bibeltext aus Offenbarung 5. Wir lesen den kompletten Abschnitt und ich beginne mit den Versen 1 bis 4. Dort steht: Und ich sah eine Schriftrolle in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Sie war innen und außen beschrieben und mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme rief: Wer ist würdig, die Schriftrolle zu brechen und sie zu öffnen? Aber niemand im Himmel oder auf der Erde oder unter der Erde konnte die Schriftrolle öffnen und lesen. Da weinte ich, weil man niemanden finden konnte, der würdig war, die Schriftrolle zu öffnen und sie zu lesen. Aber einer der Ältesten sagte zu mir: Weine nicht, siehe, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Erbe aus der Wurzel Davids, hat gesiegt. Er ist würdig, die Schriftrolle zu öffnen und ihre 7 Siegel zu brechen. Und ich sah ein Lamm, das sah wie ausgeschlachtet aus. Es stand zwischen dem Thron und den 4 lebendigen Wesen und inmitten der 24 Ältesten und hatte 7 Hörner und 7 Augen. Das sind die 7 Geister Gottes, die in alle Teile der Erde ausgesandt worden sind. Es trat vor und nahm die Schriftrolle aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als er die Schriftrolle nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder von ihnen hatte eine Harfe und sie hielten goldene Schalen in den Händen, die mit Weihrauch befüllt waren. Der Weihrauch sind die Gebete derer, die zu Gott gehören. Und sie sangen ein neues Lied mit folgenden Worten: Du bist würdig, die Schriftrolle zu nehmen und ihre Siegel zu öffnen, denn du wurdest als Opfer geschlachtet und dein Blut hat Menschen zu Gott freigekauft. Geht es so? Okay. Menschen aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Du hast sie.
Ich hoffe, es wird so besser. Ja, nochmal. Ein bisschen näher.
So, jetzt habe ich nur meinen Drücker vergessen, ne? Alles live und in Farbe, da kann sowas schon mal passieren. Genau. Ich glaube, Vers 9 war ich stehen geblieben. Und sie sangen ein neues Lied mit folgenden Worten: Du bist würdig, die Schriftrolle zu nehmen und ihre Siegel zu öffnen, denn du wurdest als Opfer geschlachtet und dein Blut hat Menschen für Gott freigekauft, Menschen aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Du hast sie für Gott zu einem Königreich und zu einem Priester gemacht und sie werden auf der Erde regieren. Und dann sah ich wieder Tausende und Abertausende von Engeln um den Thron, um die lebendigen Wesen und die Ältesten und hörte ihr singen. Und sie sangen in einem gewaltigen Chor: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Es ist würdig, Macht und Reichtum entgegenzunehmen und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lob. Und dann hörte ich, wie alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und im Meer sangen: Lob und Ehre und Herrlichkeit und Macht stehen dem zu, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm für immer und ewig. Und die 4 lebendigen Wesen sagten: Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten an. Erstmal
für mich ein beeindruckendes Bild, was wir hier beschrieben bekommen. Und ich würde gerne zu Anfang mit der Analyse beginnen. Und das mache ich, indem wir einen Blick auf die Gesamtsituation werfen. Wo sind wir hier eigentlich gerade in der Bibel und was fällt uns im Verlauf des gelesenen Abschnittes auf? Grundsätzlich sind wir in der Offenbarung. Und ich vermute, dass ich nicht alleine mit der Meinung bin, dass die Offenbarung kein einfaches Buch ist, welches uns Gott aufschreiben lassen hat. Aber gleichwohl ist es ein wichtiges Buch, weil es der Bibel den notwendigen Rahmen gibt. Und wir wissen vom Anfang der Bibel, wie alles begonnen hat. Adam und Eva, die im Paradies gelebt und es leider nicht geschafft haben, der Sünde zu widerstehen. So wie auch wir jeden Tag stolpern, sind sie das erste Mal seit der Schöpfung und damit das erste Mal in der Menschheitsgeschichte gestolpert. Und bereits dort hat Gott begonnen, seinen Plan in die Wirklichkeit umzusetzen. Und nach dem Sündenfall entfaltet die Bibel Schritt für Schritt Gottes einen Rettungsplan. In seinen Bündnissen gibt Gott Verheißungen, bindet sich an Gnade, an Menschen und weist immer deutlicher auf Christus hin. Und Jesus ist schließlich der Mittler des neuen Bundes. Durch seinen Tod schafft er Versöhnung und durch seine Auferstehung besiegt er den Tod. Und Gott hat mit Jesus ein Ziel verfolgt. Und das war, durch Jesus' Tod am Kreuz von Golgatha Sünder mit ihm zu versöhnen und seine Herrschaft zum Ziel zu führen. Wir können dazu kurz zwei Bibelstellen betrachten und die erste Stelle aus 2. Mose 12 werde ich nur kurz zusammenfassen. Wir lesen dort, wie Gott Mose und Aaron die Anweisung gab, dass alle Juden sich ein Lamm aussuchen sollen, und zwar ein männliches Lamm ohne Fehler. Und dieses Lamm sollten sie für eine kurze Zeit halten, bis zum 14. Tag des ersten Monats, und es dann schlachten und etwas von dem Blut nehmen und an die Türpfosten ihrer Häuser streichen. Damit sollten sie von Gottes Gericht verschont bleiben, und genau so kam es auch. Gott tötete alle erstgeborenen Söhne und männlichen Tiere in Ägypten, außer bei den Familien, wo das Blut des Lammes am Türpfosten war. Damit war das Passahlamm geschaffen. Und Paulus erinnert die Korinther genau an diese Begebenheit in 1. Korinther 5, der Vers 7. Dort steht: Denn Christus, unser Passahlamm, ist für uns geopfert worden. Und damit ist die Verbindung deutlich. Jesus ist das wahre Passahlamm, von dem in Offenbarung 5 die Rede ist. Durch sein Blut schenkt Gott Rettung vor dem Gericht. Und dazu kommen wir gleich noch mehr im Detail. Aber um den ursprünglichen Gedanken zur Offenbarung 5 und dem Gesamtkontext zu Ende zu bringen: Die Offenbarung ist der Abschluss Gottes Plan. Und sie zeigt uns heute und allen Christen vor uns genau das, was noch kommen, was sich noch ereignen wird. Und damit ist die Offenbarung wichtig. Und auch wenn sie schwer zu verstehen ist, gehört sie doch zum Worte Gottes dazu. Und deshalb freue ich mich auch, das Wort auslegen zu dürfen. Und das Kapitel selbst hat auch ein wichtiges Merkmal. Vielleicht ist es jemandem aufgefallen: Die Stimmung ändert sich im Verlauf des Textes. Am Anfang wurde geweint. Johannes, der für uns einen Blick in Gottes Plan werfen durfte, war verzweifelt und er weinte. Aber am Ende des Abschnitts, da wurde gesungen, gepriesen, gejubelt. Wir dürfen also hier Gottes Plan ein weiteres Mal erkennen, Dinge zu wenden. So wie er alles wendet, wenn wir die Bibel vom Anfang bis zum Ende als Ganzes betrachten. Aber den heutigen Text, lasst ihn uns Stück für Stück durchgehen, bis wir schließlich zum Höhepunkt des Kapitels kommen. Und Johannes sah eine Schriftrolle, die innen und außen beschrieben war und mit 7 Siegeln versiegelt war. Zur Zeit von Johannes, da war es üblich, Bücher auf bis zu 10 Meter langen Papyrus- oder Pergamentstücken zu schreiben, um mit Wachs oder Ton zu versiegeln. Das sind beides keine sonderlich widerstandsfähigen Materialien. Das ist auch keine Sicherung des Textes mit einer heute geläufigen Zwei-Faktor-Authentifizierung, die vielleicht nur schwer zu knacken ist und für die man einen Experten braucht. Nein. Und dennoch fand sich niemand, der, Achtung, würdig war, sie zu öffnen. Was bedeutet das? Das Buch enthält vermutlich eine Aufzeichnung der Gerichte, die über die Erde kommen müssen, ehe der Herr Jesus sein Reich errichten kann. Und der Engel hat in Vers 2 gefragt, wer im Himmel und auf der Erde würdig ist, diese Rolle zu öffnen. Und es fand sich niemand. Und Johannes dürfte wohl geweint haben, weil er dachte, dass dieses herrschende Unrecht auf der Erde kein Ende finden würde. Sollte es wahr sein, dass die Gottlosen nicht bestraft werden und dass Gerechtigkeit sich nicht lohnt? War all das, was Jesus auf sich genommen hat, was seine Nachfolger auf sich genommen haben, umsonst gewesen sein, weil es doch immer so weitergeht? Sein Weinen war Ausdruck seiner Verzweiflung und Sehnsucht, dass Gottes Plan aufgehen möge. Und dann kommt in Vers 5 der entscheidende Augenblick, die Wendung. Einer der Ältesten sagt, siehe, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Erbe aus der Wurzel Davids, hat gesiegt. Er ist würdig, die Schriftrolle zu öffnen und ihre 7 Siegel zu brechen. Ein Löwe also, stark, mächtig und voller Autorität. Das war es, was Johannes sinngemäß erwartet hatte. Bekommen oder gesehen hat er dann aber in Vers 6 ein Lamm. Nicht nur ein einfaches, schlichtes Lamm, nein, ein Lamm, welches wie geschlachtet aussah. Und auf mich wirkt das beeindruckend und irgendwie erschreckend zugleich. Und gleichzeitig macht es doch so viel Sinn. In diesen 2 Versen steckt so viel Bibelgeschichte drin und ist damit doch einmal mehr ein Beweis für Gottes Plan. Der Erbe aus der Wurzel Davids ist der im Alten Testament angekündigte Messias. Und Jesus entstammt aus dieser Linie, auch wenn er Gottes Sohn ist. Und nur er, der Löwe Jesus, führte ein vollkommenes Leben des Gehorsams gegenüber Gott und starb für die Sünden der Welt, wurde von den Toten auferweckt, womit er seine Autorität gegenüber dem Bösen und dem Tod zeigte. Nur Christus besiegte Hölle, Tod und Satan. Und deshalb kann ihm die Zukunft der Welt anvertraut werden. Jesus ist in der Bibel der Superheld, um den sich alles dreht. Und Gott hat ihm die Vollmacht gegeben. Und schauen wir in Johannes 5, die Verse 22 und 27. Dort steht, und der Vater richtet niemanden, sondern das Gericht hat er ganz in die Hände seines Sohnes gegeben. Und dann in Vers 27, und er verlieh ihm die Vollmacht, die ganze Menschheit zu richten, weil er der Menschensohn ist. Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich. Als Sohn sind ihm das Gericht und Herrschaft übertragen. Und wie seltsam mutet es da an, dass Jesus sich vor den Juden stehend verteidigen musste und sie seine Autorität völlig verkannt haben. Aber in Offenbarung 5 lesen wir von der Wendung. Johannes hört vom Löwen und sieht das Lamm. Nicht, weil Jesus aufgehört hätte, der Löwe zu sein, sondern weil er gerade als das geschlachtete und auferstandene Lamm gesiegt hat. Seine Hingabe ist nicht das Gegenteil seines Sieges, sie ist der Weg seines Sieges. Das kleine Lamm, beschrieben in Vers 6, hatte 7 Hörner, die für Allmacht stehen, und 7 Augen, die für Weisheit und Allwissenheit stehen. Und die 7 Geister sollen uns an die ihm gegebene grenzenlose Fülle des Geistes Gottes erinnern, dem Heiligen Geist. Und so, wie es in Johannes 3, Vers 34 steht, denn er ist von Gott gesandt und er spricht Gottes Worte, denn Gott gibt ihm seinen Geist ohne jede Einschränkung. Und wenn wir weiter in den Text schauen, betreten wir mit Vers 7 eine Szenerie, die mir Gänsehaut verschafft. Lesen wir noch einmal den Abschnitt ab Vers 7 bis 10, wo steht, es trat vor und nahm die Schriftrolle aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es die Schriftrolle nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder von ihnen hatte eine Harfe und sie hielten goldene Schalen in den Händen, die mit Weihrauch gefüllt waren. Der Weihrauch sind die Gebete derer, die zu Gott gehören. Und sie sangen ein neues Lied mit folgenden Worten. Du bist würdig, die Schriftrolle zu nehmen und ihre Siegel zu öffnen, denn du wurdest als Opfer geschlachtet und dein Blut hat Menschen für Gott freigekauft. Menschen aus jedem Stamm, Menschen aus jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Du hast sie für Gott zu einem Königreich und zu seinen Priestern gemacht. Und sie werden auf der Erde regieren. Es ist nicht einfach so, dass das Lamm die Schriftrolle nahm und öffnete. Das kommt erst später in Kapitel 6. Sondern es trat damit vor. Und erinnern wir uns daran, was in der Schriftrolle wohl niedergeschrieben ist, die kommenden Gerichte über die Erde. Und jedes Siegel, mit dem die Papyrusrolle verschlossen ist, hat eine Bedeutung, die später in Offenbarung 6 und 8 klar werden wird. Und mit dieser Rolle in der Hand tritt das Lamm vor und die vier lebendigen Wesen und 24 Ältesten fielen vor dem Lamm nieder. Und sie sangen schließlich ein neues Lied mit den Worten: Du bist würdig, die Schriftrolle zu nehmen und ihre Siegel zu öffnen, denn du wurdest als Opfer geschlachtet und dein Blut hat Menschen für Gott freigekauft. Menschen aus jedem Stamm, jeder Sprache, jedem Volk und jeder Nation. Du hast sie für Gott zu einem Königreich und zu seinen Priestern gemacht und sie werden auf der Erde regieren. Und diese beiden Verse, sie beschreiben, was geschehen ist und was noch geschehen wird. Jesus hat durch sein Blut Menschen aus jedem Stamm, jeder Sprache, jedem Volk und jeder Nation für Gott erkauft. Seine rettende Botschaft überschreitet alle Grenzen. Niemand ist aufgrund seiner Herkunft ausgeschlossen. Jesus nimmt jeden auf, der in Buße und Glauben zu ihm kommt. Und diese Menschen gehören zu seinem Reich und beten ihn an. Und nochmal der Vers 9 in Punkten. Er wurde getötet, Jesus wurde getötet. Jesus erlöste die Menschen mit seinem Blut. Er versammelte sie in seinem Reich, er machte sie zu Priestern und er setzte sie ein, zu regieren. Und es geht weiter in den Versen 11 und 12 und dort steht: Dann sah ich wieder Tausende und Abertausende von Engeln um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten und hörte ihr singen. Und sie sangen in einem gewaltigen Chor: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Es ist würdig, Macht und Reichtum entgegenzunehmen und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lob. Und bei diesem Ausdruck in Vers 12, sie sangen in einem gewaltigen Chor, das erinnert mich an die Konzertbesuche in der Düsseldorfer Tonhalle, dem Düsseldorfer Konzerthaus. Und Christine und ich haben uns letztes Jahr das erste Mal ein Abo für die Düsseldorfer Tonhalle gekauft. Und ich muss sagen, dass ich nicht wirklich musikalisch bin und auch keine tiefergehende Ahnung von Musik habe, die dort aufgeführt wird. Und in manchen christlichen Kreisen würde ich vielleicht sogar als schlechter Christ bezeichnet werden, weil ich noch nicht einmal was spielen kann? Eine Gitarre. Und obwohl wir beide keine wirkliche Ahnung von Musik haben, sind es doch die gewonnenen Eindrücke in diesen Konzerten, die uns veranlasst haben, das Abo zu verlängern. Und ich möchte euch kurz mitnehmen, wie sowas typischerweise abläuft. Unsere Plätze, die sind für freitagsabends gebucht und wie das dann so an einem Freitag ist. Wir sind müde und gestresst von der Woche. Und dann sind da neben uns bis zu 1800 weitere Zuhörer und bis zu 250 Musiker und Sänger. Und was dann passiert, ist meistens Folgendes. Am Anfang, da ist die Anspannung, der Puls ist noch hoch. Es fällt schwer zu entspannen. Aber dann, nach 15 bis 20 Minuten, entsteht eine Mischung aus tiefer Entspannung und absoluter Fokussierung auf die gespielte Musik. Und es ist nur schwer in Worte zu fassen, wie es ist, wenn 250 Musiker, alles Vollprofis, singen und ihre Instrumente spielen. Das geht richtig unter die Haut und es wird ganz schnell zu einer Reise durch die gespielte Musik. Und auf der Braker Familienfreizeit, du hast vorhin vom Padercamp gesprochen, wir fahren gerne nach Brak in die Familienfreizeit. Da hatte ich ein kleines Seminar mit Rüdiger Grebel und vielleicht kennen ihn einige von euch. Er ist Braker Absolvent und hat Musik studiert. Und er hat in diesem Seminar auszugsweise den Aufbau von Händels Stück Messia erklärt. Ein sehr bekanntes Stück, bekanntes Werk, was wohl aus ca. 42 Stücken besteht und 2,5 Stunden dauert. Und die Erkenntnis, die ich daraus mitgenommen habe, war, dass Musik und speziell bei diesem Stück viel mehr ist als eine reine Melodie. Jede Note, jedes Instrument und jeder Takt ist ein Ausdruck von Gottes Werk. Man betritt also eine Reise, wenn man diese Musik hört. Und dabei ist es im Grunde so wie mit der Bibel. Die Heilige Schrift ist ein Fluss, in dem ein Elefant schwimmen muss und ein Lamm gehen kann. Ich kann also nur die Melodie hören und mich an den Instrumenten und dem Klang freuen oder tiefer hineinhören und die Geschichte verstehen, um die es geht und die der Komponist mit seinen Noten und Takten erzählt. Und das ist es vermutlich auch, was mich an den Konzerten in der Tonhalle so begeistert. Aber bei all dem Elan, bei all der Passion und Freude über 250 Musiker, wie beeindruckend wird es sein, wenn da stehen Tausende und Abertausende Engel um den Thron und Jesus besingen, dem Herrscher dieser Welt. In der Elberfelder Übersetzung steht über die Zahl der Engel in Vers 11 und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende. Wie viele mögen das sein? Millionen? Milliarden an Engeln? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass es absolut beeindruckend sein muss. Und diese Engel singen, weil Jesus, Lamm und Löwe, würdig ist. Und sie sangen in einem gewaltigen Chor: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Es ist würdig, Macht und Reichtum entgegenzunehmen und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lob. Und kommen wir zu der Überschrift meiner Predigt und der damit verbundenen Frage: Richtiges Verhalten gegenüber Jesus. Wie verhalte ich mich richtig gegenüber Jesus? Ich bin sehr froh und dankbar, Jesus und Gott als Freund und himmlischen Vater betrachten zu dürfen. Und manche Menschen irritiert es, wenn ich Gott meinen himmlischen Vater nenne. Aber für mich ist er mein Vater, vielleicht weil die Beziehung zu meinem Vater nicht so war, wie ich sie mir gewünscht hätte. Und Jesus ist natürlich mein Freund und ich kann mit allem zu ihm kommen. Jesus war derjenige, der sich erniedrigt hat, obwohl er aus seiner Position heraus keinen Grund gehabt hätte. Jesaja 53, Vers 7 beschreibt eindrücklich, was geschehen würde und was auch letztlich geschehen ist. Er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab keinen Laut von sich, wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird. Und wie ein Schaf vor seinem Scherer verstummt, so macht auch er den Mund nicht auf. Und die Gefahr dabei ist, und das ist vor allem meine Gefahr, und ihr wisst ja, ein Prediger predigt auch immer für sich selbst, ist die Beziehung zum Herrn und seine Position viel zu locker zu sehen und zu verkennen, dass Gott viel mehr als einfach nur Freund ist. Die Bibel zeigt immer wieder, wie groß und wie mächtig er ist. Und die unzähligen Engel verkünden genau das in ihrem Chor in Vers 12. Würdig ist das Lamm. Damit wird eine Haltung aufgezeigt, die wir einnehmen sollen. Der himmlische Chor zählt hier aber nicht sieben Dinge auf, die Jesus von uns benötigt. Er erkennt vielmehr an, dass Jesus als dem vollkommenen Herrscher bereits gehört und für ihn für immer gebührt. Aber genau daraus ergibt sich eine Frage für unser Leben. Wenn ihm alle Macht, aller Reichtum, alle Weisheit und Stärke gehören, wie gehe ich dann mit meinem Einfluss, meinem Besitz, meinem Verstand und meiner Kraft um? Wenn Christus alle Macht gebührt, wer bestimmt mein Leben? In meinem Leben praktiziere ich es viel zu oft so, dass alle Macht und Entscheidungen bei mir liegen. Viel zu oft mache ich mich nicht abhängig von Jesus. Dabei zeigt uns Offenbarung 5 doch unmissverständlich auf, dass unter all den Geschöpfen sich niemand Würdiges findet. Ihm gebührt es alleine auch Macht, über mein Leben zu empfangen. Egal was es ist, er muss an der ersten Stelle stehen. Und dasselbe gilt auch für die Gemeinde. Nichts und niemand sollte mehr Macht in der Gemeinde haben als Jesus. Alle Entscheidungen, Handlungen, Taten, Worte und Gedanken müssen sich an ihm ausrichten. Das ist hart, aber denken wir daran, dass nur er würdig ist und nichts und niemand anderes. Und denken wir daran, wie sehr er sich für uns erniedrigt hat. Wenn wir glauben, dass Gott alles erschaffen hat, sollten wir uns auch vor Augen führen, dass es im Universum wohl mehr Sterne gibt als Sandkörner auf der Erde. Und Gott kennt alle bei ihrem Namen. So steht es im Psalm 147. Und vor diesem mächtigen Schöpfer stehen wir jeden Tag und jede Sekunde unseres Lebens. Paulus schreibt an die Korinther: Jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. Er tut das allerdings, um einen Preis zu erringen, dessen Wert verblassen wird. Wir aber tun es für einen ewigen Preis. So halte ich mir stets das Ziel vor Augen und laufe mit jedem Schritt darauf zu. Ich kämpfe wie ein Boxer, aber nicht wie einer, der ins Leere schlägt. Mit der eisernen Disziplin eines Athleten bezwinge ich meinen Körper, damit er mir gehorcht. Sonst müsste ich befürchten, dass ich zwar anderen gepredigt habe, mich danach aber womöglich selbst disqualifiziere. Mich erinnert dieser Abschnitt irgendwie an meine Fahrradfahrbemühungen. Also ich fahre gerne Rennrad und würde gerne mal eine Strecke deutlich über 100 Kilometer am Stück schaffen. Aber es ist verrückt, wie diszipliniert ich dafür sein muss. Also ich muss mein ganzes Leben danach ausrichten. Keine Ahnung, ob das jemand von euch schafft, aus dem Stegreif heraus 200 Kilometer mit dem Fahrrad zu fahren, aber ich schaffe es definitiv nicht. Und es ist genauso, wie Paulus es schreibt. Strenge Selbstdisziplin. Regelmäßig schlafen, essen, trinken, kein Alkohol, trainieren und auch beim Fahrradfahren auf Essen und Trinken achten. Klingt einfach, ist es aber nicht. Als Christen haben wir es auch nicht leichter. Jede Sekunde unseres Lebens sind wir herausgefordert, mit unserem alten Adam und der alten Eva umzugehen. Und wenn ich hier in die Reihen schaue, weiß ich nicht, was der Beziehungsstatus jedes Einzelnen hier zu unserem Herrn Jesus Christus ist. Und wenn du noch keine Beziehung hast, und auch wenn du eine Beziehung hast, lass dich nicht von diesen Worten erschrecken, die ich gerade gesprochen habe. Wir sind und bleiben Sünder, auch wenn wir Gottes Geschenk der Gnade angenommen haben. Aber zwei Dinge sind doch entscheidend. Jesus alleine gebührt Macht über dein Leben und er ist würdig. Und Jesus weiß um deine Schwächen. Er wurde selbst angefochten und weiß genau, wie schwer es ist. Und gerade deswegen hält er dir immer seine ausgestreckte Hand hin, um dir zu helfen. Und so gehen wir in Vers 12 weiter. Wenn aller Reichtum ihm gehört, wie verwalte ich mein Geld? Jesus ist würdig, all mein Reichtum entgegenzunehmen. Aber was ist denn bitte mit Reichtum gemeint? Ich weiß nicht, wer von euch Goldbarren hortet, aber kann sagen, dass die damit nicht alleine gemeint sind. Mit Reichtum sind unsere finanziellen Mittel gemeint. Wofür gebe ich mein Geld aus? Stelle ich es nur dem Fahrradhändler meiner Wahl zur Verfügung oder erkenne ich an, dass Gott es ist, der mich versorgt und gebe dankbar einen Teil meines Geldes zu seiner Ehre an die Gemeinde oder an andere Werke Gottes? Da sind wir gefordert. Und ich kann euch sagen, als junger Christ hatte ich lange Zeit ein Problem damit. Und ich gebe zu, es ist auch heute immer noch ein Bereich, in dem ich mich disziplinieren muss. Und kurz nach meiner Bekehrung hörte ich davon, dass ein junger Mann oder wie ein junger Mann mit Frau und Kindern von Spenden lebt und im ersten Monat sah, dass er umgerechnet rund 750 Euro bekommen hatte. Kurz zur Einrechnung, 750 Euro, das waren vor 30 Jahren 1500 Mark, das war natürlich mehr wert, als es heute ist, aber ein Vermögen war es auch nicht. Aber dieser Mann gab den Zehnten davon ab und dafür kann ich nur meinen Respekt zollen. Es hat bei mir eine ganze Zeit lang gebraucht, in der Erkenntnis zu wachsen, dass das Geld von Gott kommt. Es damit eigentlich sein Geld ist, welches wir verwalten dürfen und sollen. Und dass es gut ist, davon etwas weiterzugeben. Und noch einmal, Jesus ist würdig, deinen Reichtum anzunehmen. Es geht weiter mit der Weisheit in Vers 12. Und einmal mehr die Frage, ob ich meinen Verstand in seinen Dienst stellen will. Wie wende ich meine intellektuelle Stärke ein? Setze ich sie zur Ehre Gottes ein. Ich erinnere mich gut daran, Jakob Friesen, wie du vor einiger Zeit als Ältester eingesetzt wurdest und wie du in deinem Zeugnis weitergabst, dass du nach guten Ausreden gesucht hast, nicht Ältester zu werden. Und schließlich hast du erkannt, dass es keine Ausrede gibt. Und wenn Gott dich in einem bestimmten Bereich mit Weisheit ausgerüstet hat, dann zögere nicht, sie zu seiner Ehre einzusetzen. Niemand sonst ist würdig, deine Weisheit zu empfangen. Und wenn du sie lieber in andere irdische Dinge investierst oder sie vielleicht sogar vollständig für dich behältst, will ich dich ermutigen, hervorzutreten. Sei bereit, dem Herrn zu dienen. Und schließlich die Stärke, die Jesus gebührt, und auch hier die Frage, wofür ich meine Kraft einsetze. Wenn ich darüber nachdenke, fällt mir als allererstes euer Gemeindehaus ein. Das ist schon viele Jahre her, dass es gebaut wurde, aber es gibt auch heute viele Gelegenheiten, bei denen wir unsere Kraft und Stärke einsetzen können. Und wenn du mit einem gesunden und starken Körper gesegnet bist, zögere nicht, deine Stärke bereitzustellen. Und kommen wir schließlich zu Ehre, Herrlichkeit und Lobpreis. Und das sind Eigenschaften, die wie eine Treppe zu Gott führen. Ehre, das ausschließliche Verlangen, ihn in jeder Hinsicht unseres Lebens zu verherrlichen. Nächste Treppenstufe, Herrlichkeit. Mein ganzes Leben wird zu seiner Ehre geführt. Und dann die nächste Stufe, Lobpreis. Das umfasst mein ganzes Vermögen, also meine Fähigkeiten, ihn zu loben und zu preisen. Das ist im Kontext von Offenbarung 5 würdiges Verhalten gegenüber Jesus. Und es ist nicht so, dass Jesus diese Dinge von uns braucht oder dass er darauf angewiesen ist. Aber wenn ihm alle Macht, Reichtum, Weisheit und Stärke gehören, kann ich nicht so leben, als ob mein Einfluss, Besitz und Begabung nur mir gehören. Wenn Christus also diese Dinge gebühren, wie lebe ich dann mein Leben? Wir machen unsere Hingabe, wir machen Jesus durch unsere Hingabe nicht würdig, sondern weil er würdig ist, gehört ihm unsere Hingabe. Und ich bin mir sicher, dass wir alle dieses Prinzip des würdigen Lebensstils, des würdigen Lebenswandels schon befolgen. Und ich möchte euch einfach ermutigen, darüber nachzudenken, wo ihr das heute schon macht. Und es wird viele Punkte geben, im Kleinen wie auch im Großen, wo ihr, wo wir das bereits praktizieren. Und Paulus schreibt in Kolosser 1, wir bitten Gott, euch Einsicht für das zu schenken, was er in eurem Leben bewirken will und euch mit Weisheit und Erkenntnis zu erfüllen. Dann werdet ihr mit eurem Leben den Herrn ehren und ihn erfreuen mit allem, was ihr tut. Auf diese Weise werdet ihr Gott immer besser kennenlernen. Zugleich beten wir darum, dass ihr die herrliche Kraft Gottes erfahrt, damit ihr genug Geduld und Ausdauer habt für die Anforderungen, die an euch gestellt werden. Mit Freude sollt ihr ihm danken, weil er euch am Erbe derer beteiligt, die im Licht leben und zu ihm gehören. Denn er hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich des geliebten Sohnes versetzt. Gott hat unsere Freiheit mit seinem Blut teuer erkauft und uns all unsere Schuld vergeben. Lasst uns also darüber nachdenken und auch Gott um Weisheit bitten, wo wir noch mehr zu seiner Ehre wachsen können. Wo sind die Bereiche, in denen wir Potenzial haben und in denen wir bereit sein sollten, stärker für den Herrn einzutreten? Gott stellt uns Lob in Aussicht für unsere Treue. Und damit ist zuallererst er uns treu. Matthäus 25, der Herr sagte, gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen. Deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Das ist ein Bild für die Wiederkunft unseres Herrn. Und ist das nicht ein tolles Versprechen? Kommen wir zu dem Schluss der heutigen Predigt und werfen noch einen kurzen Blick auf die letzten beiden Verse in Offenbarung 5, die Verse 13 und 14. Und dann hörte ich, wie alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde und unter der Erde im Meer sangen, Lob und Ehre und Herrlichkeit und Macht stehen dem zu, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm für immer und ewig. Und die vier lebendigen Wesen sagten, Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten an. Das ist der Abschluss des Kapitels und wir sehen nochmal eine weitere Steigerung zum Schluss hin des Kapitels. Alles beginnt mit Tränen, dann kommt die überraschende Wendung. Die vier Wesen und die Ältesten fallen vor dem Lamm nieder und der Gesang startet. Es kamen die Engel hinzu und dann singen alle Geschöpfe im Himmel, auf und unter der Erde sowie im Meer. Und die Düsseldorfer Tonhalle wird nichts dagegen sein, so groß wird dieses Ereignis werden. Und eine letzte Parallelstelle, Philipper 2. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesen Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Einmal mehr erhalten wir den Ausblick auf das, was kommen wird. Welch ein eindrückliches Ende und welch ein schöner Ausblick auf das, was kommen wird. Und zum Schluss möchte ich gerne fragen, in welcher Beziehung du zu Jesus stehst. Gehörst du bereits zu Jesus? Hast du dein Vertrauen auf ihn gesetzt? Oder haderst du noch mit dir? Bist du dir unsicher, ob du Gottes Kind sein möchtest, seine Gnade durch Jesus überhaupt brauchst? Und am Anfang von Offenbarung 5 steht die Frage, wer ist würdig? Am Ende antwortet die gesamte Schöpfung, das Lamm ist würdig. Damit bleibt heute nicht zuerst die Frage, ob wir würdig genug für Jesus sind. Das sind wir nämlich nicht. Die Frage ist, ob wir uns dem anvertrauen, der für Unwürdige geschlachtet wurde und auferstanden ist und uns allein aus unverdienter Gnade rettet. Wenn du zu Christus gehörst, dann sieh heute neu, wem dein Leben gehört. Nicht einem fernen Herrscher, sondern dem Lamm, das dich mit seinem Blut erkauft hat. Und wenn du noch nicht zu ihm gehörst, dann komm zu ihm. Er ruft dich nicht auf, dich würdig zu machen. Er selbst ist würdig und er schenkt Vergebung und neues Leben. Würdig ist das Lamm. Ich lade uns ein, diesen Gedanken mit in den Tag zu nehmen und auch in die kommende Woche und möchte jetzt zum Schluss noch kurz mit euch beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass du deinen Plan entwickelt hast, Vater. Und es ist so unglaublich, du bist so unfassbar groß. Wir können wirklich immer nur wieder staunen, Vater. Und all das, was wir Menschen schaffen können, steht doch in keinem Vergleich zu dem, was du schaffst, Vater, was du geschaffen hast. Und dafür wollen wir dir danken, Vater. Und so wollen wir demütig zu dir kommen, Vater, und wollen dir Danke sagen für deine unverdiente Gnade, die du uns geschenkt hast. Und wir danken dir, dass du Geduld mit uns hast, dass du uns liebst, jeden Tag aufs Neue und dass du uns siehst mit unseren Schwächen, mit unseren Fehlern und dass du uns trotzdem liebst, Vater. Dafür gebührt dir die Ehre und Anbetung. Bitte segne jetzt auch den weiteren Gottesdienst und den weiteren Verlauf des Tages. Gepriesen bist du dafür, Vater. Amen.